Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. So geht Gartendesign.
Moin moin aus dem schönen Hamburg. Vielen Dank für diese ganzen Nachrichten. Ich freue mich total. Ich bin so gerne im Kontakt mit euch da draußen. Und ihr schickt mir Ideen für neue Podcast-Folgen, Wünsche für bestimmte Themenbereiche. Der ein oder andere braucht auch mal ein bisschen Hilfe. Mache ich doch gern. Mittlerweile habe ich eine wirklich lange Liste von Themen, zu denen ich mal einen Podcast einsprechen möchte. Ich habe keine Ahnung, wann ich das alles machen soll. Deswegen habe ich mir etwas überlegt. Die nächste oder vielleicht übernächste Podcast-Folge, da bestimme nicht ich das Thema, sondern ich werde jetzt gleich eine Liste von potenziellen Themen vorlesen. Zu welchem Themenvorschlag ich dann das meiste Feedback bekomme, die meiste Rückmeldung, sei es, dass in den Kommentaren geschrieben wird oder ihr mir eine Nachricht schickt, eine DM über Insta, eine Mail. Ich werde das alles sammeln, prüfen, sichten und dann gucken, welche Folgen aufs Treppchen kommen. So, hier kommt jetzt die Liste. Keine Sorge, ich lese nicht alle Themen vor, weil das sind mittlerweile weit über 60 Themen, 60 Podcast-Folgen. Wann soll ich das alles einsprechen? So, jetzt Jessica, hier nicht meckern. Hier kommt jetzt die Wunschliste. Achtsamkeit im Garten. Der moderne Gartenstil erklärt. Ein Garten unter 100 Euro, geht das? Wie legt man eine Staudenwiese an? Mit Hunden im Garten. Zäune, Möglichkeiten, Gestaltungsvorschläge. Was auch oft nachgefragt wird, ist, wann pflanze ich was? Also was im Frühjahr, was im Herbst, kann ich im Sommer auch noch bestimmte Pflanzen setzen? Wann setzt man Blumenzwiebeln? Wann Dauden? Wann Bäume? Also wann pflanze ich was? Sehr cool finde ich auch das Thema essbarer Garten. Also ein kompletter Garten, den du essen kannst. Das ist natürlich nur eine Theorie, sowas habe ich noch nie gebaut, aber ich finde das Thema mega. Oder wie wäre eine Podcast-Folge über Stauden-Basics? Also welche Stauden funktionieren bei dir einfach im Garten? Mit Beispielen für unterschiedliche Standorte. Oder letzte Idee, mehr Natur im Garten. Ist doch auch eine schöne Idee. Also Achtsamkeit, moderner Stil, Garten unter 100 Euro, Staudenwiese, ein Garten für Hunde, Zäune, was geht, wann pflanze ich was, essbarer Garten, Stauden, Basics und mehr Natur im Garten. Ich bin gespannt. So, und dann kannst du mir jetzt auch gleich eine Bewertung dalassen, kannst diesem Podcast folgen, kannst mir auf Spotify ein Sternchen geben. Hast du dich mal gefragt, warum Podcaster, YouTuber, warum die das immer sagen, warum man hier immer bettelt um ein Like, um ein Sternchen? Das zeigt mir, dass zugehört wird, dass du diesen Content hier magst, dass dir dieser Podcast gefällt. Deswegen würde ich mich super mega freuen, wenn du mir ein Sternchen gibst, ein Abo oder ein Like. So, jetzt lass mal zum eigentlichen Inhalt dieser Podcast-Folge kommen. Ich habe eine Mail bekommen und zwar von der lieben Jutta. Jutta bekommt gerade einen neuen Wintergarten und sie haben die Terrasse umgestaltet. Ich habe Bilder bekommen, die darf ich auf Instagram auch posten. Das ist nicht selbstverständlich. Danke für die Fotos. Das Problem ist nicht der Wintergarten, sondern der Abstand vom Wintergarten zum Nachbarn. Lass das vielleicht 3 Meter Abstand sein. Das ist nicht viel. Jutta hat mir die Frage gestellt und ich glaube, ich darf diesen einen Satz aus der Mail vorlesen. Meine Frage lautet nun, wie schaffe ich es, dass ich einen Sichtschutz habe und dennoch das Gefühl von Enge vermeide? Schaffe ich es, den Garten optisch tiefer zu gestalten? Je nachdem, wo ich so nachschlage, heißt es dunkle Pflanzen nach vorne, helle nach hinten, manchmal aber auch genau umgekehrt. Zudem gibt es den Tipp, großlaubige Pflanzen nach vorne, kleinlaubige nach hinten. Macht das bei so wenig Platz überhaupt Sinn? In dieser Podcast-Folge geht es um das Erzeugen von Tiefe bei dir im Garten. Jutta hat genau 3 Meter Platz, um dort Tiefe zu erzeugen und einen Sichtschutz zu generieren. Schauen wir mal, was wir auf diesen 3 Metern alles realisieren können. So, wie kannst du dir jetzt den Blick aus dem Wintergarten vorstellen? In 3 Meter Abstand hört der Garten auf, dann kommt das Carport vom Nachbarn. Das Carport hat ein Dach gedeckt mit roten Ziegeln und an der Seite ist es teilweise halboffen, da ist nämlich ein Holzsichtschutzzaun, teilweise auch geschlossenes Mauerwerk. Daran angrenzend links und rechts Buchenhecke von der Jutta. Direkt am Carport hat Jutta auch ein paar Stauden gepflanzt, ein paar Anemonen, Frauenmantel, Hortensien. Aber das reicht nicht. Du guckst halt frontal immer auf dieses Carport drauf. Und dadurch, dass das ja auch noch semitransparent ist, guckst du auch noch durch das Carport hindurch. Es ist ganz klar, hier bedarf es nicht nur der optischen Aufwertung. Auf jeden Fall braucht es hier auch einen Sichtschutz. Fangen wir jetzt aber mit dem an, was Jutta in der Mail geschrieben hatte, mit diesen hellen Farben nach vorne oder doch nach hinten, große Strukturen nach vorne, kleines nach hinten oder alles andersrum. Weil das wird sozusagen die Basis, Fundament für diese ganze Podcast-Folge werden. Ich möchte über die Farbperspektive sprechen. Ich habe gelesen, die wird auch Luftperspektive genannt. Das ist eine ganz fundamentale Technik der Landschaftsmalerei. Und die beruht auf Beobachtung von ganz natürlichen atmosphärischen Effekten. Die beschreibt, wie sich die Farben und Kontraste mit zunehmender Entfernung verändern und hilft dabei, räumliche Tiefe auf einer nur zweidimensionalen Leinwand zu erzeugen. Kurz und knapp, die Farben in der Natur verändern sich, je nachdem, ob ein Objekt nah an dir dran ist oder ganz weit weg. Das Grundprinzip der Farbperspektive, die Atmosphäre zwischen dem Betrachter und einem entfernten Objekt filtert und streut er das Licht. Und dadurch entstehen ganz typische Veränderungen. Die sind ganz klar. Objekte, die vorne stehen, erscheinen in kräftigen, warmen Farben mit starken Kontrasten. Ist ja nah an dir dran. Stehen die aber in der Ferne, dann werden sie blasser, kühler und natürlich auch kontrastarmer, weil ist ja weit weg. Farbtöne in Rot, die verschwinden zuerst, danach das Gelb, während Blautöne am längsten erhalten bleiben. Leonardo da Vinci war einer der ersten, der diese Beobachtungen zu Papier gebracht hat. Der wendete sie in seinen Werken an und das natürlich meisterhaft. Die niederländischen Landschaftsmaler im 17. Jahrhundert, wie Jakob von Oostel, die perfektionierten die Technik. Und die französischen Impressionisten, schwieriges Wort für einen Podcast, erweiterten sie durch weitere Studien, haben das Licht beobachtet und das auch noch zu verschiedenen Tageszeiten. Also, ganz praktisch, Maler verwenden die Farbperspektive durch gestaffelte Farbtemperaturen. Warme Farbtöne, Rot, Orange, Gelb, die kommen nach vorne, neutrale in die Mitte, kühle Farbtöne, Blau, Violett, die kommen nach hinten. Gleichzeitig nimmt auch die Farbsättigung ab und die Helligkeit gleicht sich dem des Himmels an. Details verschwinden zunehmend und Konturen werden immer weicher. Diese Technik, die bleibt auch in unserer zeitgenössischen Landschaftsmalerei relevant, wird dann noch mit anderen perspektivischen Mitteln, Größenperspektiven und anderem kombiniert und erzielt wirklich total überzeugende räumliche Wirkung. Jetzt legst du vielleicht den Kopf ein bisschen schief, blinzelst und fragst mich, Jessica, warum erzeugt denn genau das Tiefe? Die Tiefe entsteht aufgrund deiner menschlichen Wahrnehmung. Dein Auge, das nimmt in der Realität wahr, dass entfernte Objekte einfach blasser und bläulicher erscheinen. Der Grund dafür? Luftpartikel, Feuchtigkeit, Staub. Die streuen das kurzwellige Licht stärker. Wir haben das zudem auch gelernt. Das ist eine gewisse Seherfahrung. Wir wissen einfach, warme Farben, die wirken näher, kalte Farben scheinen weiter weg. Der Kontrast, der nimmt einfach ab. Vorne hast du starke Hell-Dunkel-Kontraste und Farbsättigungen, während hinten, da in der Entfernung, in 5 Kilometer dahinterm Berg, da hast du nur noch ganz schwache Kontraste, entsättigte Farben. Und unser Gehirn interpretiert das automatisch als räumliche Distanz. Kombinierst du also verschwommene Konturen, wenige Details im Hintergrund, so verstärkt das die Tiefenillusion. Die holländischen Meister verstanden das. Die wussten, wie sie eine flache Leinwand in einen dreidimensionalen Raum verwandeln konnten. Ist eine Art optische Täuschung, die aber dein Gehirn bereitwillig akzeptiert. Also, Grundprinzipien der Farbperspektive, warme Farben in den Vordergrund, besagtes Rot, Orange, Gelb und auch warmes Pink. Pflanzen, die diese Farben haben, die kommen nach vorne in dein Beet oder in Randbereiche. Die kühlen Farben, die kommen in den Hintergrund, wenn du Tiefe erzeugen willst. Denn Blau und Violett, die erzeugen besagte optische Distanz. die kommen in den hinteren Gartenbereich. Du kannst mit Farbverläufen arbeiten, wenn du das magst. Vorne die leuchtenden Farben, rot, orange, gelb, in der Mitte Übergangsfarben, rosa, purpur und dann ganz nach hinten die zurückhaltenden Farben blau, violett. Das jetzt mal pflanzlich übersetzt, ein wunderschönes leuchtendes Gelb und im Namen hat es diese Pflanze auch schon, der wunderbar leuchtende Sonnenhut Goldsturm. Das ist die Rudbeckia pulgida sullivantii in der Sorte Goldsturm. Die wächst schön aufrecht, wird ungefähr 50-60 cm hoch. Wunderbare, einfache Blüten, Blütenfarbe goldgelb und in der Mitte schwarz, strahlenförmig. Von August bis Oktober hast du da Blütenzauber und diese Blüten, die sind auch richtig groß, 5-10 cm. Ein wunderbar gelber Blickfang bei dir im Garten. Die kommt nach vorne und was kommt nach hinten? Was wollen wir hinten vom Farbton? Was so dunstig Verblassendes. Und da könnte ich mir richtig gut die Jakobsleiter vorstellen. Polymonium caeruleum. Das ist eine heimische Staude mit dichten, dekorativen Blütenrispen. Einfach blau. Blüte ist klein, auch das haben wir gesagt, wir wollen ja diesen Größenkontrast haben. Und was ich an der Jakobsleiter auch noch gut finde, das sind ihre Blätter. Die Blätter von der Jakobsleiter, die sind gefiedert, länglich und auch kleiner als die Blätter vom Sonnenhut. Wir wollten ja auch den Kontrast haben mit der Detailschärfe. Vorne große, klar umrandete Blätter vom Sonnenhut und hinten dann die feinen, gefiederten Blätter von der Jakobsleiter. Was nicht hundertprozentig passt in dieser Kombination, die Jakobsleiter blüht ein bisschen früher als der Sonnenhut. Aber ich denke, zum Vergleich, wenn du dir diese beiden Pflanzen angucken magst, diese beiden Pflanzen, die transportieren einfach dieses Formen- und Farbspiel richtig gut. Wir könnten jetzt die Jakobsleiter in der Sorte Purple Rain nehmen. Die blüht ein bisschen später im Jahr, aber die wird mir zu klein für den Hintergrund. Nimm's als Beispiel Polymonium caeruleum, die Jakobsleiter. Feine Blätter, zarte Farbe. Dagegen vorne in der ersten Reihe der leuchtende Sonnenhut Goldsturm. Das kann ich natürlich hier nicht so stehen lassen. Also tauschen wir jetzt die gelbe Blume. Was ist da noch vorne und hat richtig große, auffällige Blüten? Die Sonnenbraut in der Sorte The Bishop. Helenium bigelovii, The Bishop. Die hat viele leuchtende gelbe Einzelblüten, tiefes Gelb, wirklich schalenförmig. Die blüht ein bisschen früher, die blüht Juni bis August. Hat ungefähr auch die gleiche Höhe, 60-70 cm. Ist übrigens auch eine ganz beliebte Schnittblume. Eine andere gelbe und heimische Alternative, Bub Thymum salicifolium, das Ochsenauge. Das ist ein einheimischer Korbblütler, den findet man oft in den Gärten. Der ist robust, winterhart, pflegeleicht, hat hübsche goldgelbe Blüten. Daher wird er manchmal auch Goldmargerite genannt. Du spielst mit den Kontrasten in der Farbperspektive, mit dem Warm-Kalt-Kontrast. Warme Farben wirken näher. Rot, Orange, Gelb, die sind aktivierend, die sind präsent. Kühle Farben hatten wir jetzt ganz oft, beruhigend, zurückhaltend, distanziert. Zweiter Kontrast, Sättigung. Vorne im Beet intensiv gesättigt, also kräftige, reine Farben, hoher Farbanteil, lebendig, präsent. Und hinten entsättigt, gebrochene Farben, ein höherer Grauanteil, gedämpft, zurückhaltend. Der Grund dafür, Dunst in der Atmosphäre, das reduziert die Intensität der Farbe mit zunehmender Distanz. Auch wegen der Distanz, Kontrastperspektive. Vorne, wo es nah ist, da siehst du alles ganz klar, hohen Kontrast. Und weiter hinten, ganz weit weg, dort natürlich dann weiche Übergänge, weniger Kontrast. Ja, große Objekte, die wirken einfach näher, kleine weiter weg. Unser Gehirn interpretiert dies als räumliche Tiefe. Das bedeutet vorne in die erste Reihe Pflanzen mit großen, markanten Blättern. Besagte Hostas, Bergenien, Heucherer. Hinten kleinblättrige, filigrane Pflanzen. Schleierkraut, feinblättrige Gräser. Da kann ich dir das Penisetum, das Lampenputzergras, sehr empfehlen. Ganz wichtig, der Größenunterschied muss deutlich sein zwischen vorne und hinten. Das ist ganz wichtig. So, ich denke, wir haben die Landschaftsmalerei jetzt genug strapaziert. Wir wechseln. Wir gehen jetzt ins Theater. So eine Theaterbühne ist auch ein räumlich begrenzter Raum und mit Kulissen kann man dort wirklich eine optische Tiefe erschaffen. Dabei wird im Kulissenbau nach den gleichen Regeln gearbeitet wie bei der Landschaftsmalerei. Auch hier wird auf die Farben geguckt, warm nach vorne, kühl nach hinten. Auch hier gibt es eine Unschärfe im Detail, je weiter die jeweilige Kulisse im Hintergrund ist. Aber Kulissen können auch noch ein bisschen mehr tricksen. Zum Beispiel werden Objekte, gleiche Objekte, die werden auf den vorderen Kulissen groß dargestellt und im Hintergrund, auch wenn es das gleiche Haus ist, so Häuserreihen, Bäume, werden die immer kleiner. Und das Auge, das ergänzt dann sozusagen automatisch die Tiefe, diesen Fluchtpunkt da hinten. Eines können wir aber aus dem Kulissenbau für den Garten mitnehmen und das finde ich wirklich richtig gut geeignet, um Tiefe zu erzeugen. Und das ist das versetzte Aufstellen. Also zum Beispiel nehmen wir mal Ranggitter. Die sind schön schmal, bringen dir eine weitere Ebene und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen versuchen, möglichst viele Ebenen hintereinander aufzustellen. Genauso wie auf der Bühne wollen wir das nutzen. Unterschiedliche Kulissen versetzt zueinander, also nicht hintereinander weg, aufgefädelt wie Perlen auf einer Perlenschnur, sondern versetzt. Und das dann auch noch einen Schritt weiter, teilweise überlappend. Wenn Dinge überlappen, wenn etwas Großes, etwas Kleines verdeckt, dann ergänzt dein Gehirn automatisch, oh, da muss ja Fläche dazwischen sein. Und so wird Tiefe erzeugt. Das kannst du im Garten mit besagten Ranggittern machen, das finde ich richtig schön. Du kannst aber auch zum Beispiel einen tönernen Topf nehmen, da wachsen dann Petunien oder Geranien drin und davor stellst du jetzt zum Beispiel ein wunderbares Lampenputzergras, so dass du den Topf noch zur Hälfte erkennen kannst. Und diesen Topf, den lässt du dann von der Pflanzung halb verdecken. Richtig schön auch Pergolen, Rosenbögen, weil die schaffen ja im Grunde genommen einen Rahmen. Rahmen sind auch wichtig, auch die erzeugen Tiefe. Denk ans Theater, da hast du auch einen Rahmen drumherum, weil so ein Rahmen, der lenkt deinen Blick automatisch auf das Bühnenbild. Da guckst du nicht links und rechts, es sei denn, du willst wissen, wer da im Theater alles sitzt. Aber in den meisten Fällen schaust du dir ja das Stück an. Das heißt, der Blick wird genau nach vorne in diesen Rahmen auf das Bühnenbild gelenkt. Ein Rahmen, das können hohe Pflanzen sein, die seitlich dann an den Rändern gesetzt werden. Die lenken dann den Blick in die Tiefe des Beetes. Auch hohe Dekorationselemente an den Seiten, die lenken den Blick nach hinten, erzeugen einen Tunneleffekt in die Tiefe, weil dein Auge folgt automatisch den Rahmenlinien. Wenn du so Tiefe erzeugen willst, solltest du die Pflanzen nicht direkt hintereinander platzieren, also jetzt nicht so wie Zinnsoldaten in Reihen aufstellen. Kann mal eine Pflanzengruppe abwechselnd sein, mal nach links oder nach rechts ein bisschen versetzt. Ganz interessant, wenn du so arbeitest, Durchblicke lassen. Nicht jeden Zentimeter zu pflanzen. So Lücken zwischen den Pflanzen, die lassen Sichtkorridore. Und dann kann dein Auge in die Tiefe wandern und das erzeugt nochmal mehr Tiefe. Auch die Höhenstaffelung ruhig mal brechen. Gelegentlich mal eine mittelhohe Pflanze weiter nach vorne holen oder eine niedrige Pflanze etwas weiter nach hinten. So vermeidest du halt ganz strikte Terrassierung. Diese Unregelmäßigkeit, die wirkt natürlicher und erzeugt mehr Tiefe als eine rein symmetrische Anordnung. Für den Garten können wir uns etwas von den Kulissen abgucken, nämlich Blickfenster. Grundsätzlich gilt, jeder Garten wirkt größer, spannender, wenn du nicht alles auf den ersten Blick komplett sehen kannst. Wenn du nicht den ganzen Garten sofort erfassen kannst. Das menschliche Auge liebt Neugier, Überraschung. Wenn etwas teilweise verdeckt ist, dann willst du wissen, was dahinter liegt. Wenn du alles auf einmal siehst, wenn du da auf der Terrasse stehst und guckst und sagst, oh ja, fertig, jetzt gehe ich wieder rein, dann ist das nicht spannend. Wenn du nur Ausschnitte siehst, erlebst du Tiefe und Entdeckung. Also ganz gezielt bestimmte Dinge verdecken. Eine partielle Sichtbarriere. Also größere Pflanzen ganz bewusst nicht alle nach hinten setzen, sondern tatsächlich weiter nach vorne ziehen. Und hinter dieser großen Pflanze etwas Kleineres halb verstecken. Als ich dann mit Jutta sprach, hatte ich ihr vorgeschlagen, eine Bank aufzustellen oder einen Sitzplatz. Du hörst meinen Podcast, du weißt, warum man Sitzplätze im Garten aufstellen muss. Ja, bei mir wirklich ein Muss. Ausrufezeichen. Jutta sagte dann, sie hätte eine Bank mit einem Bogen oben drüber, also mit einem Rosenbogen. Das passt doch super da rein. Eine Bank mit einem Rosenbogen leicht nach hinten versetzt aufgestellt, so dass man nochmal eine pflanzliche Ebene davor setzen kann oder vielleicht ein paar Töpfe aufstellen. Am Rosenbogen wunderschön Klematis, Rosen in warmen Farben, ganz wichtig. Dann wird der Blick da durch den Bogen geführt. Dann hast du vielleicht noch ein, zwei Pflanzebenen dahinter in unterschiedlichen Strukturen und Größen. Immer filigraner werden besagte Jakobsleitern, Lampenputzergras. So kann man eine prima Tiefe erzeugen. Es ist möglich, den Blick im Garten ganz gezielt zu leiten. Das kannst du zum Beispiel mit einem Blickfenster machen, also eine ganz bewusst gesetzte Öffnung in einer Sichtbarriere. Also dieses Fenster da durch den Rosenbogen durch. Pergola, Rosenbogen, wenn du dann durch diesen Bogen guckst und du hast dahinter dann noch einen kleinen Blickfang, ein kleines Windspiel, ein Vogelhäuschen, kühle Farben, nicht vergessen, Hintergrund, kühle Farben, dann hast du da wirklich ein ganz wunderbares Arrangement kreiert. So entsteht räumliche Tiefe. Das können wir uns von den Kulissen abgucken. Mal etwas verdecken, mal etwas Großes vor etwas Kleineres setzen, aber das noch so durchblinzeln lassen. Ganz wichtig dabei, Sichtachsen freilassen. Also auch wirklich, dass man da durchgucken kann, bis auf die letzte Ebene. Blickfenster kreieren, also ganz bewusst Öffnungen, wo du hindurchgucken kannst. Dem Ganzen dann noch einen Rahmen geben, so wie auf der Bühne auch, zu beiden Seiten dann größere Pflanzungen aufstellen. Und wenn du dann durch dieses Blickfenster guckst, ganz wichtig, Zielpunkt im Hintergrund. Damit das funktioniert, braucht dein Auge ein Ziel. Wenn du mit Licht arbeiten möchtest in so einer Situation, dann nicht spot an und alles einfach von vorne anstrahlen. Das Auge folgt dem Licht und wenn du die hintere Ebene seitlich dezent beleuchtest, dann erzeugst du einen wunderbaren Tiefeneffekt. Es wirkt geheimnisvoller, tiefer, obwohl die Fläche klein ist. Ein kleiner Kniff, wenn es darum geht, Spannung zu erzeugen und ein bisschen mehr Glanz, Reflexion. Du kannst bei deinen Dekorationen oder grundsätzlich bei den Materialien auf solche setzen, die reflektieren. Das funktioniert im Garten richtig gut mit Metallelementen, lackierten Elementen, Glas. Das reflektiert das natürliche Licht bei dir draußen im Garten, sieht richtig gut aus und bringt nochmal ein bisschen mehr Charme, Glanz, Spannung in deinen Garten. Was fehlt jetzt noch? Was hatten wir zu Anfang angesprochen? Der Sichtschutz, den dürfen wir nicht vergessen. Da wir nicht viel Platz haben, können wir keine frei wachsende Hecke dahinsetzen. Auch für eine geschnittene Hecke ist es zu eng, ist auch seitens Jutta nicht gewünscht. Also eine bauliche Maßnahme wird es sein. Wenig Platz braucht eine Sichtschutzwand. Natürliche Materialien sind immer am schönsten im Garten, also eine Sichtschutzwand aus Holz. Grundsätzlich bei diesen Holzzaunelementen hat man oft die Wahl zwischen vertikalen Streben, also nach oben gehende Lattung, oder horizontal, quere Streben. Beides sieht gut aus, hat aber ein bisschen unterschiedliche Wirkung bei dir im Garten. Vertikale Streben nach oben lassen den Zaun und das Grundstück höher wirken, schaffen eine aufstrebende, dynamische Optik, können einen kleinen Garten größer erscheinen lassen. Horizontale Streben, also waagerecht, können einen Zaun breiter wirken lassen und auch niedriger, haben eine ruhige, stabile Optik. Ob aufrecht, ob waagerecht, dem Sichtschutzzaun kannst du auch einen Farbanstrich verpassen. Sehr schön finde ich dunkle Farbtöne. Die Metallelemente bei Juttas Wintergarten, die haben einen dunkelgrauen Farbton. Dunkles Anthrazit, Eisenglimmer. DB703, es ist dunkel, ein dunkles Grau. Man könnte diesen Farbton auch für den Sichtschutzzaun übernehmen. Damit hätte man gleich eine Klammer zwischen Haus und Garten. Es sieht immer richtig gut aus, wenn Elemente aus der Fassade im Garten übernommen werden. Das können Materialien sein, aber auch Farbe. Verknüpft beides und es wirkt dann mehr wie aus einem Guss. Dunkle Wände können Räume auch größer wirken lassen. Das hat was mit den Raumgrenzen zu tun. Dunkle Farben lassen die Wände optisch zurücktreten, in den Hintergrund. Und die genauen Grenzen des Raumes, die werden unscharf wahrgenommen. Das lässt dich den Raum weniger begrenzt wahrnehmen. Und bei hellen Wänden, da siehst du jede Ecke, jedes Loch, jede Kante. Das macht einen Raum definierter. Dunkle Wände ziehen zudem weniger Aufmerksamkeit auf sich. Dunkle Farben schlucken das komplette Licht. Dein Blick, der konzentriert sich stattdessen auf die hellen Möbel, Dekorationen, was davor steht. Helle Farben, die leuchten vor einem dunklen Hintergrund. Und somit kannst du mit einem dunklen Farbton eine Art unendliche Tiefe suggerieren. Ähnlich wie wenn du in die Nacht hinaus schaust. Und dann wirkt deine Wand nicht wie eine feste Barriere, sondern wie ein offener Raum, der sich gefühlt endlos nach hinten fortsetzt. Wichtig dabei, dieser Effekt braucht Kontraste. In zu dunklen Räumen, ohne ausreichend Licht und ohne Kontrast, dann kann der Effekt ins Gegenteil umschlagen. Dann kann so eine dunkle Wand erdrücken. Ich würde auch nie reines Schwarz verwenden. Reines Schwarz, also im absoluten Sinne. 100% Lichtabsorbierung. Das gibt es in der Natur nicht. Es gibt einige sehr dunkle Ecken bei uns auf der Welt. Ja, unten da am Meeresgrund, da bin ich mir sicher, da ist es sehr, sehr dunkel. Aber die meisten schwarzen Objekte in der Natur, also schwarze Steine, Ruß, Kohle, die reflektieren immer noch einen Mini-Prozentsatz des Lichts. Aber physikalisch gesehen sind das eher dunkle Grautöne. Mit der ein oder anderen Maßnahme kann man Tiefe im Garten erzeugen. Möglichst viele Ebenen hintereinander aufreihen. Aber nicht wie Zinnsoldaten, da alle gerade hintereinander weg. Versetzt, überlappt, mit vor allen Dingen Sichtachsen bis auf die letzte Ebene hinaus. Vorne mehr Kontrast in der Entfernung, da wird dann alles ein bisschen verschwommen. Denk an die Landschaftsmalerei. Da sieht man im Hintergrund oftmals nur noch dunstige Berge, Felder, Wälder. Vorne auf der ersten Ebene, dort kannst du dann die Details ausmachen. Warme Farben, rot, gelb, orange. Hinten kühle Farben, verblassend, im Dunst verschwimmend. Dem Ganzen noch einen Rahmen geben und dann Durchblicke schaffen. Blickfenster kreieren, durch die dein Bild dann in die Tiefe auf die letzten Ebenen fällt. Ein Blickpunkt nicht vergessen, damit dein Auge auch gecatcht wird. So, und ich hoffe, du bist jetzt motiviert und inspiriert, gleich auch in den Garten zu gehen. Ich wünsche dir und deinem Garten alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.